Gnade von Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind jetzt da, wenn wir feiern. Amen. Christus ist auferstanden. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Ostern erzählt davon, dass das Leben stärker ist als der Tod. Hoffnung stärker als die Angst. Liebe stärker als Verachtung. Gott sagt Ja zu seiner Schöpfung. Gott sagt Ja zu den Menschen. Und heute sagt hier in Ägeri ein Mensch Ja zu Gott. Wir feiern heute den Grund von unserem Glauben und die Taufe von einem jungen Menschen. Wir sind immer schon angenommen von Gott und der Jonah bezeugt heute sein Ja zu Gott. Mit dabei sind auch die Kinder vom Osterprojekt. Sie haben die Herzen gestaltet, wo sie dann am Schluss vom Gottesdienst eins dürfen mit heimnehmen. Sie sind hier zusammen mit der Tanja Meier und sie haben Lieder geübt, wo wir dann nachher alle zusammen singen, aber wir haben ein bisschen Verstärkung schon von den Kindern vom Osterprojekt. Die Jungen haben auch Osterkerzen gebastelt und wie jedes Jahr war die Inspiration für unsere neue Osterkerze, die Sabine Bruckbach-Hanke gestaltet hat. So zünde ich die neue an der alten an. Zu diesem Fest stimmen wir ein in ein Freudenlied, O herrlicher Tag. Sie finden es im Kirchengesangbuch unter der Nummer 480. Wir singen die erste, dritte und vierte Strophe und wir stehen dann auf zum Singen. Zum Gebet. Gott, Wir stehen vor dir und staunen. Grosse und kleine, müde und wache, alte und junge, zweifelnde und glaubensstarke, stehen vor dir und haben Fragen. Wir feiern Ostern. Ostern sagt, das Leben ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als das Leiden. Gott hat den Tod besiegt, die Natur hat den Winter besiegt. Ich verstand es nicht, ich kann es nicht erklären. Es übersteigt meine Vorstellungskraft. Wir feiern Ostern. Gott, wir feiern Ostern. Gott, wir feiern eine Taufe. Gott, wir feiern das Leben. Gott, wir glauben es. Gott, öffne du unsere Herzen für deine Gegenwart und sieg du jetzt mitten unter uns. Amen. Dann dürfen wir sitzen. Wir singen das erste Lied auf dem Liedblatt, das auf der Seite, wo nur eins ist, wo zwei oder drei, und das ist eins von den Liedern, wo die Kinder geübt haben und volle Pulle los singen.
Es war am Abend jenes ersten Wochentags. Die Jüngerinnen und Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor der jüdischen Obrigkeit verschlossen. Da kam Jesus trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jüngerinnen und Jünger, dass sie Jesus, den Lebendigen, sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich Gott gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, blies er sie an und sagte zu ihnen, nehmt die heilige Geistkraft auf. Allen denen ihr Unrecht vergebt, ist es vergeben. Alle denen ihr dies verweigert, bleibt es. Thomas aber, einer der zwölf, der Didymus oder Zwilling genannt wurde, war nicht bei ihnen. Als Jesus kam, die anderen Jüngerinnen und Jünger sagten zu ihm, wir haben Jesus, den Lebendigen, gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht die Wunden der Nägel in seinen Händen sehe und meinen Fingern die Nägelwunden lege und mit meiner Hand in seine Seite greife, dann werde ich nicht glauben. Nach einer Woche saßen die Jüngerinnen und Jünger wieder drinnen und Thomas war bei ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an und nimm deine Hand und greife in meiner Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, ich werde dich und will dir gehorchen. Du bist der Lebendige, mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind nicht die, die sehen und trotzdem glauben.
Die Lesung war aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 19 bis 29. Es ist Sonntag oben in Jerusalem, der erste Tag der Woche. Ein paar Freunde sitzen beieinander, die Luft ist erfüllt von Verzweiflung. Auf dem Tisch steht es zur Nacht, aber niemand mag essen. Am Freitag davor mussten sie zuschauen, wie ihre beste Freund auf grausamste Art und Weise getötet worden ist. Die Freunde vertrauen niemandem. Nicht den Römern, die das Land unterdrücken und ihm alles Leben, alle Güter und alles Geld rauben. Und auch nicht den jüdischen Religionsführer, die ebenso schlimm sind wie die Römer. Gierig, korrupt, gemein. Die Freundesgruppe hat Angst und hat darum die Türen verschlossen. Sie haben sich versammelt, um ihre Trauer zu teilen. Sie wissen nicht, was sie sonst machen sollen. Ein paar reden darüber, was Maria von Magdala heute Morgen gesehen hat. Dass sie das Grab leer vorgefunden haben. Und ihre besten Freund, der Jesus von Galiläa, erschienen sei. Das ist der Freund, der getötet worden ist. Aber die meisten tun es als Frauengeschwätz ab und schenken dem keine grosse Beachtung. Und plötzlich ist er da. Jesus steht in ihrer Mitte und grüßt sie mit dem Wort, Friede sei mit euch. Er sagt nicht einfach Hallo oder Guten Oben. Nein, er spricht ihnen einen Segen zu, den Wunsch, dass sie Frieden mögen finden. Frieden für ihre aufgewühlten Seelen. Es dauert nicht lang, bis sie alle sehen und erkennen, dass das tatsächlich ihr Freund, der Jesus ist. Der gestorben ist. Maria hat doch recht gehabt. Was für eine Wandlung. Was für ein Sonntag. Und jetzt? Wie das Leben manchmal so spielt, hat einer der Freunde namens Thomas und am bestimmten Sonntag oben nicht können mit dabei sein. Vielleicht hat sein Kind den Pfnüsel gehabt. Vielleicht hat er allein wollen trauern. Als er seine Freunde wieder trifft, erzählen sie ihm, was an dem Sonntag oben vorgefallen ist. Sie erzählen ihm, was er verpasst hat. Jesus ist ihnen erschienen. Genau so, wie er am Morgen schon der Maria erschienen ist. Der Thomas verspürt ernsthafte FOMO. Fear of missing out. Die grosse Angst, etwas zu verpassen. Aber der Thomas glaubt nicht einfach irgendeiner Geschichte. Im Zeitalter von Fake News will er Gewissheit haben. Weil, wem kann man schon wirklich vertrauen? Selbst die Freunde können nach ein paar Bier in der Beiz die wildesten Geschichten erfinden. Nein, nein, das muss er mit eigenen Augen sehen. Er will Jesus als Auferstandener mit seinen eigenen Sinn erfahren. Eine Woche später versammeln sie sich alle wieder. Gleiche Voraussetzungen, es gibt etwas zu knabbern, die Türe ist verschlossen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jüngerinnen und Jünger, die letzte Woche schon dabei gewesen sind, vor Vorfreude ganz aus dem Häusli sind. Jetzt wart nur ab, Thomas. Siehst du es denn schon? Bestimmt hat es aber auch der eine oder die andere gehabt, der selber am Zweifeln war und sich nicht so sicher ist, was genau in der vorigen Woche passiert ist. Insgeheim sind sie vielleicht froh, dass sie nochmal zusammengekommen sind, in der Hoffnung, dass das Gleiche nochmal passiert. Sie stimmen dem Thomas zu und weil der Auferstandene auch nochmal gesehen. Geistergeschichten sind ja schön und gut, aber das ist ganz eine andere Sache. Und wieder, genau wie in der Woche davor, ist er da. Jesus steht in ihrer Mitte und grüßt sie mit dem Wort Friede sei mit euch. Shalom Alechem. Was dann passiert, ist bereits ab dem 5. Jahrhundert mit Pinsel dargestellt worden. Am bekanntesten ist die Interpretation von Caravaggio aus dem Jahr 1602 mit dem Titel Der ungläubige Thomas. Sie haben das Bild verteilt bekommen und es hat ein bisschen zu wenig. Wenn Sie viel bei Ihnen in der Reihe haben, dann geben Sie doch noch ein paar hintere, damit alle einmal drauf geschaut haben, die es nicht kennen. Es ist ein kleines wüstes Bild. Vor allem, wenn Sie es noch nie gesehen haben. Im Gegensatz zu früheren Darstellungen von dieser Szene rückt der Caravaggio das Wesentliche in den Mittelpunkt. Der Raum, die Umgebung und die übrigen Jünger spielen für ihn keine Rolle. Da stehen Jesus, Thomas und lediglich zwei weitere Jünger, vermutlich Petrus und Johannes, im Vordergrund. Sie alle sind ganz und gar menschlich. Da ist kein Glanz, da ist kein Heiligenschein, keine Engel, kein Licht, keine Verklärtheit, nur Sterblichkeit. Und Thomas, sein Gewand ist an den Schultern verrissen. Und wenn Sie genau schauen, dann kann man sogar den Dreck unter seinen Fingernägeln sehen. Alle drei Jünger runzeln tief und intensiv die Stirn. Sie sind unverhohlen neugierig und fasziniert von der Wunde von Christus als greifbarem Phänomen. von der Wunde als physischem Beweis für seine Existenz als Mensch in ihrer körperlichen Welt, obwohl er nicht mehr zu deren gehört. Das Gesicht von Christus liegt im Schatten. Das Licht fällt von oben links rein und trotzdem kann man erkennen, dass er verständnisvoll und geduldig ist. Nicht vorwurfsvoll oder gar spöttisch. Christus nimmt den Zweifel ernst. Er nimmt die Menschheit ernst. Die Sehnsucht nach Glauben, die ohne Beweis und menschliche Zeichen nicht auskommt. Indem er zulässt, dass der Thomas seinen Zweifel offen äußert, offenbart Christus das wahre Wesen vom Thomas. Schon der irdische Jesus hat die Menschen immer wieder auf diese Art und Weise angesprochen und hat ihre wahren Bedürfnisse aufgedeckt, ihre wahren Gefühle. Ich stelle mir einen liebevollen, aufmerksamen Ton vor. Nicht Vorwurfsvolles, sondern grosse Geduld und unendliches Verständnis für den kleinen menschlichen Glauben, für die Angst, den Gedankensturm. Das Aufdecken ist schmerzhaft, aber es kann heilsam sein. Jesus erträgt mit dem Thomas, was aufgedeckt wird. Und wir sind alle mitten drin und werden darum ganz und gar angenommen. Christus selber hebt dem Thomas seine Hand fest und führt in seinen tastenden Finger in die klaffende Wunde. Christus erlaubt dem Thomas, seinen Finger tatsächlich direkt in die Wunde zu stecken. Erstaunt ruft Thomas jetzt aus. Du bist es tatsächlich. Du bist mein Gott. Sein Zweifel löst sich in Glauben auf. Seine unverfälschte Emotion durchdringt die Schönheit von dieser Leinwand. Die Suche nach empirischem Beweis ist abgeschlossen. Das hier ist nicht ein wiederbelebter Jesus oder ein scheinbar toter, wieder auferstandener Mann, sondern es ist der erhöhte Christus, der auferstandene Christus. Der Christus, der den Tod besiegt, den Tod überwunden hat. Die Geschichte vom zweifelnden Thomas ist sehr bekannt. Man braucht ihn auch als Redewendung. Aber sie hat einen schlechten Ruf. Ich glaube nicht, dass er wirklich zweifelt. Er kann es einfach nicht ganz glauben. Und das kann ich nachvollziehen. Ich wage zu behaupten, dass wir alle am meisten uns mit dem Thomas können identifizieren. Weil seine Freunde sind ja nicht gerade die zuverlässigsten. Ich denke hier an Petrus, der nur wenige Tage davor geleugnet hat, dass er Jesus überhaupt kennt. Sie sind alle am Trauern. Und sie stehen dann unter Schock. Es ist nur natürlich, dass Thomas nicht ganz versteht und nicht ganz glaubt, was sie ihm erzählen. Freunde, ich liebe euch, aber ich möchte es lieber selber sehen. Der Evangelist Johannes erzählt uns von Thomas, weil er und seine Gemeindemitglieder bereits zur zweiten Generation von Christen gehören, die keinen direkten Kontakt mehr zu Jesus hatten. Und darum keine direkte Begegnung mit dem Auferstandenen erlebt haben. Wie viele von Ihnen, wie viele von uns können aufgrund von diesem Mangel an direkter Erfahrung nicht ganz glauben, was passiert ist? Was bedeutet es, dass Christus auferstanden ist? Wie war er denn noch? Wie muss ich mir das vorstellen? Und wo können wir ihm begegnen? Wo können wir an diesem Wunder teilhaben? Was für ein Glück hat der Thomas. Er durfte den auferstandenen Christus erleben. Ihn sehen, spüren, berühren, hören. Mit all seinen Sinn. Wie sollen wir, die so weit entfernt sind, jemals zum Glauben finden? Wie können wir das Verlangen nach fassbaren Beweisen überwinden? Die Suche nach der Wahrheit hinter den Fake News. Wem können wir vertrauen? Die Sehnsucht nach Wahrheit hat nichts mehr mit der Auferstehung oder dem Glauben zu tun, weil die gehören in die göttliche Dimension. Immer wieder versuchen wir erwachsene Menschen, das Göttliche mit menschlichen Kategorien zu bewerten, zu messen, zu beweisen, zu begründen und zu beschreiben. Das ist verständlich und doch unmöglich. Ostern lässt sich weder beweisen noch nachstellen. Es kann nur erlebt und geglaubt werden. Und Kinder können das noch so viel besser als wir Erwachsenen. Wie der auferstandene Christus sagt, glücklich sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Das sind wir. Glaubst du es? Amen. Wir feiern heute die Taufe von Jonah Gaiur Ulrich Wäsche. Geboren am 17. Dezember 2010 und nehmen ihn in die christliche Gemeinschaft auf. Und wenn Sie jetzt ein bisschen gerechnet haben und gesehen haben, wer da vorne sitzt, stellen Sie fest, es ist kein Baby. Der Jonah ist mit seiner Mami Buket und dem Papi Friedrich Fritz, der älteren Schwester Charlie und dem jüngeren Bruder Jakob an der Lindengasse in Unteregeri wohnhaft und er ist diesjähriger Konfirmand. Seine Schwester Charlie Wäsche hat er zur Gotte bestimmt. Taufe ist ein sichtbares Zeichen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und dass Gott Jo zu uns sagt. Gott sagt Jo zu uns allen und begleitet uns auf unserem Weg. Mit der Taufe nehmen wir den Jonah in die Gemeinschaft der Christinnen und Christen auf. Mit der Taufe stellst du, Jonah, dich in eine Tradition, die zeitlos ist. In eine Tradition, die die Welt umspannt. Jonah, du bezeugst, dass du deine religiöse Reise möchtest mit dem Segen von Gott weiterführen. Du verkündest, dass du in der christlichen Bibel danach willst suchen, was deinem Leben Halt und Sinn gibt. Ich möchte beten. Gott, Quelle vom Leben. Wir danken dir für den Jonah. Wir bitten dich heute ganz besonders um dein Segen für ihn und für uns alle. Schenk du uns immer wieder Freude und Hoffnung. Still du uns immer wieder unser Lebensdurst. Amen. Mit der Taufe bekommt jedes Kind, egal wie klein oder gross, ein sanftes Zeichen auf die Stirn, wo mit Wasser aufgemalt wird. Wir brauchen Wasser, weil Wasser ist Leben. Das soll uns daran erinnern, dass Gott Leben schenkt. Wir gießen Wasser ein, es stillt unseren Durst. Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir gießen Wasser ein. Wasser kann auch zerstörerisch sein. Es soll uns daran erinnern, dass Gott bei jedem Sturm, in dem wir uns befinden, an unserer Stelle, an unserer Seite ist. So bitte ich die Familie, die Tauffamilie führen und alle Kinder, die möchten gerne näher mit dabei sein und alle Kinder, die eine Kerze dabei haben, dürfen jetzt auch führen kommen. Ihr dürft euch einfach so ein bisschen so hier aufstellen. Und wenn es dann so weit ist, kommt dann der Jonah näher. Und ihr dürft hier rüberkommen. Ich gebe euch dann ein Zeichen, wenn ihr die Kerzen anzünden dürft. Noch nicht gerade. Lieber Jonah, in der reformierten Landeskirche ist es unüblich, dass man den Täufling fragen kann. Umso schöner ist es, wenn es möglich ist. Möchtest du, Jonah, vor dieser Gemeinde, vor deinen Eltern, Familie und Freunden, bezeugen, dass du zu Christus gehörst? Dass du das Ja von Gott, das dir von Anfang an zugesprochen ist, tust bestätigen. Und dass du dein Leben, deine Werte und die Entscheidungen von Gottes Liebe möchtest leiten lassen. Ist das dein Wille, dann antwort mit Ja. Oder Ja. Liebe Eltern, ihr bringt heute euer ziemlich grosses Kind zur Taufe. Ihr habt ihm schon ganz unterschiedliche Wurzeln mit auf den Weg gegeben, im christlichen Glauben und in der Kirche. Ihr hofft, dass Gott euer Kind weiterhin behütet und begleitet, was auch immer in seinem Leben auf ihn wird zukommen. In der Gemeinschaft der weltweiten Kirche frage ich euch darum, wendet ihr, dass der Jonah auf den Namen der dreieinigen Gottheit getauft wird? Wendet ihr den Jonah im christlichen Glauben erziehen, soweit es noch möglich ist, und ihm den Weg zur Gemeinschaft mit Gott offenheben? Wendet ihr ihm eure Liebe schenken, für ihn da sein, ihn aber auch loslassen, wenn es Zeit ist? Ist das euer Wille? Dann antwortet mit Jo. Ja. Du kommst auch noch dran. Liebe Gott, liebe Charlie, du übernimmst auf Wunsch von Jonah eine besondere Rolle als Schwester und Gott. Ich frage darum auch dich, möchtest du deinen Bruder auf seinem Weg im Glauben begleiten, mit ihm zusammen Fragen stellen und nach Antworten suchen? Dann antwort bitte mit Jo. Liebe Gemeinde, und das seid auch ihr gemeint, auch euch frage ich, wenn ihr stellvertretend für die weltweite Christenheit, für die weltweite Gemeinschaft von unserer Kirche, den Jonah aufnehmen und ihn begleiten auf seinem Lebensweg, so weit wie er das wünscht, dann antwortet alle miteinander mit Jo. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. So entzünden wir die Taufkerze am Osterlicht und verbinden so die Hoffnung von der Auferstehung vom heutigen Ostertag mit dem Wunder vom Leben. Möge das Licht ins Leben vom Jonah scheinen. Es soll seinen Weg erleuchten in guten und noch viel mehr in schwierigen Zeiten. Du darfst deine Taufkerze an der Osterkerze entzünden. Und du darfst dann gerne den Kindern auch noch das Licht weitergeben. Also ganz gerade heben, gell? Magst du es heben? Du kannst die Kerze nachher wieder reinstellen. Christus, du Licht von der Welt, entzünd im Jonah immer wieder neu deinen Hoffnungsfunken, damit er ein Licht für andere werden kann. Du göttliches Licht, so wie die Kerzen jetzt leuchten, so leucht auch du in den Augen von Jonah. Strahl auf in seinem Leben. Sieg du ihm Stern in der Nacht und Sonne am Tag. Komm, schöpferischer Gott, entzünd dein Licht in dem Kind, damit es in seinem Leben Antwort kann geben auf den Ruf von deiner Liebe. Komm, schöpferische Kraft, und mach uns alle zu lebendigen Zeugen und Zeuginnen von unserem Glauben. Amen. Jetzt bitte ich dich zu mir, Jonah. Es steht in meinen Unterlagen, nimmt das Kind auf den Arm. Lieber nicht. Jonah, du bist ein Kind von Gott. Ich taufe dich auf den Namen von dem Gott, der dich so wunderbar geschaffen hat. Ich taufe dich auf den Namen von Jesus Christus, der dir in Liebe vorausgeht. Ich taufe dich im Namen von der Heiligen Geistkraft, die in dir wirkt und dich lebendig macht. Dein Taufspruch, den du ausgesucht hast, lautet: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gott segne dich, dass du gepflanzt seist wie eine Pflanze in einem fruchtbaren Garten, in dem du wachsen und gedeihen und zur vollen Blüte kommen kannst und gute Frucht bringst. Amen. Ihr dürft zurück an Platz gehen. Ihr dürft auch zurück an Platz gehen. Wir singen zusammen das Tauflied. Du bist ein Geschenk vom Himmel. Ihr findet es auf dem Liedblatt. Ich bitte Sie jetzt dafür bitten, uns um unseren Vater aufzustehen, wenn es Ihnen gut möglich ist. Ja. Gott vom Leben, an diesem Ostermorgen feiern wir, du machst alles neu. Wir bitten dich für einen Täufling und seine Vertrauten. Begleite ihn auf seinem Weg. Schenke ihm Menschen, denen er vertrauen kann, und zeige ihm, dass du immer für ihn da bist. Gib ihm Jonah und seinen Liebsten Geduld, Freude und Zuversicht für den Alltag. Christus, Gott als Mensch, an diesem Ostermorgen feiern wir, du hast den Tod überwunden. Wir bitten dich für die dunklen Momente in unserem Leben. Heb uns, wenn wir brüllen. Hör uns, wenn wir schreien. Und seh uns, wenn wir stumm sind. Lass Hoffnung von deiner Auferstehung in unserem Leben sichtbar werden. Heiliger Geist, Gott als Kraft, mitten unter uns wirkst du in unserer Welt. Wir bitten dich für alle Menschen, klein und gross. Bring Frieden, wo Streit ist. Verbundenheit, wo Trennung ist. Und Liebe, wo Hass ist. In der Stille bringen wir unsere ganz persönlichen Anliegen und unsere liebsten Menschen vor dich. Gott, wir glauben dir, dass du uns hörst. Bleib bei uns, jede Zeit. Und alles Unausgesprochene und alles Unaussprechliche fassen wir zusammen in das Gebet, wo Jesus Christus uns gelehrt hat, das Gebet, wo an diesem Ostersonntagmorgen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das letzte Lied auf dem Liedblatt Assante Sana Jesu. Auch das ein Lied, das Kinder aus dem Osterprojekt zusammen gesungen haben. Tanja, gibt es Spezielles? Ich übergebe an Tanja.
Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Lasse Ljunggren. Ich bin da als Vertreter für die BKP. Eine von den tausenden Verkürzungen, drei Wörter, drei Buchstaben, brutal. BKP steht für Bezirkskirchenpflege. Wir sind 12 Leute, der größte Teil Freiwillige, die uns, wir treffen uns 12 bis 15 Mal im Jahr. Und versuche, die Kirchenleben rein praktisch gestalten und auch sicherstellen, dass das funktioniert. Als Beispiel haben wir diese Woche drei Events. Fing schon am Dienstag an mit der Möglichkeit, zusammen mit der Gruppe Solismi am Nachmittag. Und dann am Donnerstag ein sehr interessantes, die Möglichkeit, Geni Häusler kennenzulernen und von ihm sehr viel lernen. bin schon ein paar Mal in seine Wanderungen in Unterägeri dabei. Ich kenne ihn seit lange, weil mein jüngster Sohn war mit seinem jüngsten Sohn 6 Jahre in Unterägeri in die Schule. Und die waren beide sehr begeisterte Tischtennisspieler. Ich bin sicher, es lohnt sich für alle, die etwas mehr möchten wissen über Ägeri. Dann am Freitagabend unter das Thema Sternstunde mit Bibel, Möglichkeit unter der Leitung von unserer Pfarrerin Bettina Mittelbach, ein paar Stunden über ein sehr spannendes Person und ein sehr spannendes Buch, ein bisschen näher über das Thema Mut zu diskutieren, zu besprechen, was bedeutet Mut und wie kann man Mut zeigen. Wir haben dann nächsten Sonntag ein normales Gottesdienst um 10 Uhr. Der ist wiederum Bettina Mittelbach, die uns da. Und nach unserem Treffen da haben wir eine Möglichkeit für einen Kehlekaffee. Ich habe es nicht vergessen, dass wir auch ein Kollekt haben. Die mich kennen, wissen, dass ich ab und zu ein paar Sachen vergesse. Aber diesmal, glaube ich, habe ich alles im Griff. Also die Kollekte, die wir warm empfehlen, geht nach Honduras. Ein Land mit ungefähr gleich vielen Einwohnern wie wir da in der Schweiz. Fast so viel wie wir da in Schweden, von wo ich komme. Ein Viertel, 2 Millionen Menschen leben in Honduras in Armut. Die Durchschnitt oder die Einkommen, soll ich sagen, weniger als 1,25 Dollar pro Tag haben. Da sollte man auch im Kopf behalten, die Zahl 2 Dollar. Das ist die offizielle Grenze heutzutage für Armut. 1,25 Dollar ist nicht sehr viel. Die BKP, die machen da unter dem Projekt Armut frisst Zukunft, helfen die Bauern im südlichen Teil von Honduras mit Saatgut und Unterricht und die Möglichkeiten zum selbstständigen Leben für diese Menschen. Unser Beitrag ist natürlich in unserer Kirche nicht sehr groß in dem Sinn, aber bedeutet sehr viel, wenn man bedenkt, 1,25 Dollar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen einen sehr schönen Sonntag.
Danke, Lasse. Sie können Bar zahlen und zwinten. Und zum Kirchenkaffee gibt es heute einen Eiertutsch. Hoffentlich auch, es ist auch Ostern. Allerdings, wir haben ein bisschen wenig Eier. Also vielleicht lassen Sie das Eiertutschen den Kindern und tun sich ein bisschen zurückhalten. Aber es hat auch noch Gemüse zum Dippen und Knabbern und selbstverständlich.